Amém. Ja. Ein Bruder hat mich nur gebeten, wenn es möglich ist, sich per Video einzuschalten. Gerne, dass wir in eine volle Runde blicken können. Amen. Ja, ich möchte zu Beginn einen Vers lesen. 1. Mose 2, Vers 18. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Amen. So am Anfang der Bibel hat Gott schon hier den Mensch geschaffen als Mann und Frau. Und es ist schon Gottes Willen, dass sie auch zusammen die Aufgaben ausfüllen und führen, die Gott ihnen auch anvertraut und gegeben hat. Schon Anfang der Bibel hat er ja dass sie über die Erde herrschen, Gott selber zum Ausdruck bringen, die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Das geht allein nicht so gut. Es braucht einfach diese Beziehung, weil wir als Beziehungsmenschen erschaffen wurden. Als Gegenüber zu Gott, dass er mit uns Beziehung hat, aber auch wir zueinander. Und die Frage ist, warum machen wir eine Zurüstung für Ehepaare? Warum kam dieses Anliegen überhaupt auf? Und wir haben gesehen, es gibt eigentlich für fast alles irgendwelche Ausbildungen. Man macht eine lange Ausbildung in der Schule, um irgendwann mal einen Beruf ausführen zu können. Bevor man Auto fährt, macht man einen Führerschein, wo man alles genau gezeigt bekommt, welche Regeln es gibt, mit Praxis, Übung und alles Mögliche. Aber für dieses Großprojekt Ehe und Kindererziehung gibt es eigentlich fast keine Ausbildung in dem Sinn. Man wird da einfach ins kalte Wasser geworfen und dann muss das irgendwie funktionieren. Und der Herr hat auch in Zion hier in der Gemeinde sehr viele Ehen in letzter Zeit geschenkt. Ich habe es mal zusammengezählt, die mir eingefallen sind. Die letzten 10 Jahre bin ich auf 9 Ehepaare gekommen. Vielleicht habe ich sogar welche vergessen. Und bei den Kindern ist noch stärker die Zahl. Die letzten 10 Jahre wurden im Schnitt pro Jahr über 3 Kinder geboren, sodass wir von unter 10 auf über 40 Kinder angewachsen sind. Und eigentlich ist es dann schon auch naheliegend, dass es da einen Bedarf gibt. Wie können wir die Ehe leben in Gottes Willen? Wie können wir sie auch so pflegen und daran arbeiten, dass wir als Ehepaare einen gesunden Stand haben, dass die Ehepaare gut wachsen, die innerste Einheit auch gefestigt ist? Und dann noch größer noch die Frage auch, wie erziehen wir die Kinder in Gottes Willen? Wie können wir sie hineinführen in all das, was der Herr uns gezeigt hat? Wie können wir sie anleiten, begleiten, Beziehung zu ihnen leben? Das sind alles nicht so einfache Fragen. Und die man auch nicht mit einer kurzen Antwort irgendwie kurz beantworten kann. Und deshalb haben wir ein Anliegen bekommen, lass uns doch da auch mehr Gemeinschaft darüber haben und Zurüstung bekommen. Was gibt der Herr uns in seinem Wort an Hilfestellungen? Was zeigt er uns, wie er sich's vorstellt, wie es sein soll? Und dass wir auch voneinander lernen. Und deshalb soll der Abend auch nicht nur von uns Input sein, sondern wir geben jetzt am Anfang, gebe ich einen Überblick. Dann wird der Clemens was erzählen aus einer Erfahrung. Dann gehe ich noch auf das Outline ein und am Ende gibt es dann auch noch Raum, dass wir in Breakout Sessions nochmal persönlich vertiefen können, wer das möchte. In all dem, wie Gott eigentlich die Ehe gewollt und geschafft hat, sehen wir, sie ist auch sehr stark umkämpft. Und die Bibel hat in Hebräer 13, Vers 4 gesagt, Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Und als sie auf dem Familienwochenende waren, auf der Familienwoche, da hat ein Bruder gesagt, wenn es in der Ehe und mit den Kindern geistlich vorangehen soll, dann müssen wir lernen, füreinander im Gebet zu kämpfen. Und genau das ist eigentlich das, um was es heute Abend geht. Wie lernen wir noch mehr füreinander im Gebet zu kämpfen? Zielgerichtet zu kämpfen, mit der Wahrheit Gottes, das Schwert in der Hand, damit die Ehen gut wachsen können, auch die Kinder. Leider ist der Feind auf dem Gebiet der Unzucht sehr aktiv. Es gibt viele Ehen, die in die Brüche gehen, weil ein Partner fremd geht. Und auch im Internet kursieren etliche Videos und Bilder, die einen beflecken. Dieses ganze Thema der Ehe und der Reinheit in der Ehe ist wirklich was, wo der Feind viel, viel kaputt machen möchte und zerstört. Aber er macht es ja auch nur, weil da eigentlich so was Gutes von Gott gedacht ist. Gott hat mit der Ehe was sehr Wunderbares geschaffen und gedacht, es ist auch für seinen Plan und für seinen Vorsatz was Wichtiges. Und deshalb ist es so umkämpft. Und schon die Pharisäer sind zur Zeit von Jesus mit ihm auf das Thema der Ehe und auch der Scheidung eingegangen. Sie kamen zu Jesus und haben gefragt, ob denn ein Mensch sich aus irgendeinem Grund, aus einer beliebigen Ursache von seiner Frau scheiden lassen darf. Und Jesus antwortet in Matthäus 19, Vers 4: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist wirklich hier der Kern. Die Ehe ist ein Bund vor Gott. Ein Bund vor Gott. Und deshalb auch keine kleine Sache. Sie ist ausgelegt für ein Leben lang. Deshalb sollen wir auch solche Entscheidungen sorgfältig vor dem Herrn prüfen, aber auch nicht aus Angst handeln, sondern in festem Vertrauen auf den Herrn. Und die Pharisäer, die sagen dann, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Und Jesus sagt, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Dann kamen die Jünger ins, wurden die Jünger ein bisschen unsicher und sagen, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Jesus sprach aber zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. St. Paulus war ein Beispiel für das Letzte. Er hat um des Reiches willen sich entschieden, ledig zu bleiben. Aber die in der Mitte, die um Menschen willen verschnitten worden sind, Das sind solche, wo man den Kampf um die Ehe sieht. Das sind Menschen, die durch schlechte Erfahrungen, Untreue, Unzucht, Verletzungen, Enttäuschungen irgendwann mal nicht mehr fähig sind zu einer Bindung. Und das zeigt wirklich, wie der Kampf tobt in der geistlichen Welt. Es tobt in der geistlichen Welt ein Kampf gegen alles, was Gott haben möchte. Es tobt ein Kampf gegen das Reich Gottes auf oberster Ebene. Es tobt ein Kampf darum, wer die Herrschaft über die Erde hat. Der Kampf tobt um die Gemeinde, und zwar um die Gemeinde, die die erste Liebe hat. Es tobt auch ein Kampf um das liebliche und feine Zusammenleben unter Brüdern. Und es tobt der Kampf um gesunde Ehen, stabile, gottgemäße Familien. Aber warum? Warum kämpft denn der Feind so sehr gegen Ehe und Familie? Die Antwort ist, weil Familien, die in Einheit stehen auf dem Herrn, sind feste Bollwerke. In der Ehe, zeigt Epheser 5, kommt die Liebe, die Christus zur Gemeinde hat, sichtbar zum Ausdruck. Man kann etwas sehen von der Liebe Christi in einer Ehe, die unter Gottes Ordnung geführt wird. Und in einer Familie, in der Gott regiert, haben Kinder einen geschützten Raum, um heranzuwachsen. Um heranzuwachsen zu brennenden Kämpfern für das Reich Gottes. Und das ist für den Feind eine große Gefahr, deshalb kämpft er dagegen und greift es an. Schon in Josua, Kapitel 24, Vers 15 sehen wir, es geht um das ganze Haus. Es geht um die ganze Familie, die Gott haben möchte. Josua sagt in 24, Vers 15, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Und das können wir sicherlich hier auch alle sagen, dass das unser Anliegen ist, dass wir mit unserem ganzen Haus dem Herrn dienen wollen. Und die Ehe und die Familie bietet uns auch viel Potenzial zu wachsen und wichtige Qualifikationen zu lernen, die auch für das Gemeindeleben sehr wichtig sind. In 1. Timotheus 3, Vers 4 und 5, da schreibt Paulus an den Timotheus, einer, der in der Gemeinde ein Aufseher sein möchte: Es muss einer sein, der dem eigenen Haus gut vorsteht und der seine Kinder mit aller Ehrwürde in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Was wir zu Hause in der Familie lernen können, sind wichtige Eigenschaften, die es braucht für das Gemeindeleben. Heute Mittag gab es wieder einen Vorfall, dass die Kinder ein Problem hatten, und meistens gibt es dann ganz wilde verschiedene Meinungen und Stimmen. Und ich habe zu dem Bruder, der mit mir gesprochen hat, gesagt, jetzt ist die Gelegenheit zu lernen, wie man ein gerechtes Urteil fällt. Wir können lernen, schon in solchen Situationen die Kinder anzuhören, die Meinungen uns anzuhören und dann innerlich den Herrn zu fragen, wie soll ich entscheiden? Was ist gerecht? Was entspricht der Wahrheit? Und schon solche kleinen Situationen helfen uns, mit dem Herrn gerecht zu herrschen. Im Familienleben lernen wir, uns zu sorgen und zu kümmern, die rechte Speise für jeden, für jedes Alter, für jeden Zustand, wo jemand steht, auszuteilen. Im Familienleben lernen wir zuzuhören, auch zu ermutigen und zurechtzuweisen, was alles wichtige Eigenschaften sind für ein gesundes Gemeindeleben. In 1. Korinther 16, Vers 15. 1. Korinther 16, Vers 15. Da steht: Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und sich selbst bereitgestellt haben, den Heiligen zum Dienst. Das ist so ein Wunsch und ein Ziel, was ich gerne möchte, dass wir als Familien so uns dem Herrn bereitstellen können. Dass wir innerlich aufgebaut sind mit dem Herrn und an der Quelle sind. Und dann, wie hier steht, sie als ganzes Haus haben sich bereitgestellt, den Heiligen zum Dienst. Das ist so eine Vision, so ein Ziel, wo der Herr uns hinbringen möchte. Und deshalb auch die Gemeinschaft heute Abend, wenn wir im Gebet kämpfen, das ist sicherlich was sehr Wichtiges, damit wir so uns dem Herrn bereitstellen können zum Dienst. Und ich sehe das Gebet. Ich habe da zwei Dinge, die mir so besonders wichtig wurden, und danach übergebe ich an den Clemens. Auf der einen Seite kämpfen wir im Gebet einen Weg in der geistlichen Ebene. Ich muss da manchmal an Daniel denken. Der Daniel in Kapitel 10, der fängt an zu beten. Und er bekommt dann die Antwort: Fürchte dich nicht, Daniel, in Vers 12. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Hier sieht man sehr, sehr bildlich und deutlich, dass es die physische Welt gibt, in der Daniel betet, und es die geistliche Welt gibt mit dem Erzengel Michael, mit den Fürsten, mit dem Kampf, der losging, und wie es so diese 21 Tage gebraucht hat, bis tatsächlich Daniel diese Antwort so bekam. Und so verstehe ich das auch, wenn wir für unseren Ehepartner beten, für die Kinder beten. Es ist so, wie wir bahnen dort einen Weg in der geistlichen Ebene. So wie der Bruder auf der Familienwoche gesagt hat: Wenn wir wollen, dass es geistig vorangeht, müssen wir lernen, füreinander kämpfen im Gebet. Weil wir schlagen da in der geistlichen Ebene sozusagen einen Weg, eine Bresche durch, sodass der andere einen Weg hat zu wachsen, sodass es vorangehen kann. Und auf der anderen Seite können wir im Gebet auch Worte der Wahrheit über jemandem aussprechen. Wir können Segen aussprechen oder auf den anderen legen, der wirkt. Wir haben das heute Morgen in der Versammlung sehr schön gesehen. Da wurde das Gebet mit dem Regen verglichen und auch das Wort Gottes, das ausgeht, mit dem Regen verglichen, der auf das Land geht und es befeuchtet. Wenn wir im Gebet glaubend aussprechen, was Gott eigentlich in dem anderen sieht, dann sprechen wir ins Dasein. Es hat also eine richtig, richtig große Bedeutung und Wirkung, was wir im Gebet aussprechen, im Glauben. So definiert ja die Bibel den Glauben. Er spricht ins Dasein, was man jetzt noch nicht sieht. Und ich merke immer wieder, der Feind will, dass wir Lügen über den anderen aussprechen. Wenn mich so ein Verhalten von den Kindern stört, dann bin ich schnell dabei, das zu verallgemeinern und sagen: Ach, du bist doch der, der immer jammert. Und schon habe ich über dem Kind ausgesprochen, es ist ein jammerndes Kind. Aber das ist die Lüge. Gott will, dass wir die Wahrheit, zu der Gott uns führen möchte, aussprechen. Und habe dann zum Beispiel mein Gebet geändert und habe gesagt, okay, ich spreche jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der Deborah bete, aus. Herr Jesus, ich bete für sie, dass sie wie die Tabitha in der Bibel eine Dienerin ist, die sich einsetzt für die Heiligen in deinem Haus. Wow, das ist was ganz anderes. Wenn man so eine Vision und Perspektive hat und das über dem Kind ausspricht. Oder zum Josia bete ich, dass er wie der Josia in der Bibel ein mutiger Mann wird. Ein mutiger Mann Gottes, der für das Wort Gottes einsteht. In Geradheit. Der alle Götzen wegschafft und sagt, er will nur den Herrn. Das können wir wirklich im Glauben ins Dasein beten. Und solche Segensworte, ich nenne das manchmal auch Glaubensschätze, den Kindern mitgeben. In dem Glauben, dass sie es für sich verinnerlichen, dass sie für sich nehmen, ja, Amen, ich bin ein geliebtes Kind, befreit für Gott. Ich bin jemand, der Gott dienen darf in Geradheit von Herzen, dass sie solche Sätze für ihr Leben mitnehmen und verinnerlichen. Ja, das können wir wirklich im Gebet machen. Und jetzt übergebe ich an den Clemens.
Lob den Herrn, Geschwister. Ich wollte kurz einfach zwei Erfahrungen mit euch teilen, die ich machen durfte in den letzten Monaten. Und zwar darin, wie der Herr uns wirklich zurüstet im Bereich Ehe und Familie. Und die eine Erfahrung, die ich teilen möchte, ist in Bezug auf die Ehefrau und die andere ist in Bezug auf die Kinder. Und in Bezug auf die Ehefrau hat der Herr mich wirklich gelehrt und oft darauf hingewiesen in letzter Zeit, dass das Wichtigste ist, dass ich täglich für sie bete. Und dann aber nicht nur bete mit dieser begrenzten Sicht, dass gewisse Anliegen, die jetzt am Tag sind, gut laufen und so weiter, sondern wirklich mit einer Vision. Und eine Stelle können wir mal kurz zusammen lesen, die finde ich wunderbar zeigt, mit welcher Vision wir jetzt speziell an die Ehemänner gerichtet, für die Ehefrauen beten sollen. Und zwar die bekannten Verse Epheser 5, 25 und sie bis 27. Vielleicht kann das mal einer von euch vorlesen. Und wir haben die schon richtig oft gelesen, die Verse. Aber lest sie jetzt mal vor diesem Hintergrund, so auch füreinander zu beten. Ja, das gilt nicht nur für, wie der Mann für die Frau beten soll, sondern so können wir auch alle füreinander beten. Ich kann das jemand vorlesen. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer,
Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst als eine herrliche Gemeinde darstellte, die keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei.
Amen. Ja. Amen. Lob den Herrn. Ja, hier steht ja auch explizit, ne? Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Das zeigt unser Vorbild in allem, wenn wir reden über Ehe, Familie, überhaupt auch im Umgang miteinander, ist immer der Herr. Der Herr ist immer unser Vorbild. Und nicht nur unser Vorbild in dem Sinn, dass wir ihn sehen und dann es irgendwie nachmachen, sondern es geht auch nur durch ihn. Ich glaube, das kann jeder bezeugen, der schon eine Weile Familie hat oder zumindest verheiratet ist. Oder auch die, die im Brüder-Schwestern-Haus zusammenleben. Am Anfang kommt man noch ganz gut zurecht, aber irgendwann merkt man, aus eigener Kraft kommt man immer an die Grenze. Und Gott möchte auch nicht, dass wir aus eigener Kraft es tun, sondern durch den Herrn. Deswegen, wenn hier steht, wie auch Christus, es ist nicht nur, dass wir ihn nachahmen, sondern das ist nur durch ihn möglich. Und was zu mir gesprochen hat hier, ist die Sicht, die der Herr für die Gemeinde hat. Der Herr hat auch nicht für uns als Gemeinde nur die Sicht, uns in gewissen Alltagsproblemen zu helfen. Und so sollte auch ich nicht für meine Frau nur beten, dass der Alltag ihr gut gelingt, dass sie den Alltag meistert. Sondern was hat der Herr für eine Vision? Er möchte die Gemeinde, Vers 27, als eine herrliche Gemeinde darstellen. Sogar heilig und makellos. Und da hat mir der Herr vor einigen Monaten gezeigt, so sollst du für deine Frau beten, mit dieser Vision. Jeden Tag. Dass die Herrlichkeit des Herrn in ihr zum Ausdruck kommt. Und dass der Herr sie so weit umwandeln kann, dass sie sogar heilig und makellos ist. Und das ist wirklich gut. Und das ist einfach, was ich kurz bezeugen möchte in dieser Runde. Die letzten Monate, ich habe noch viel Luft nach oben definitiv, aber konnte doch schon viel für meine Frau so beten. Und es ist erstaunlich zu sehen, was mit dem eigenen Herzen passiert. Wenn man täglich für seinen Ehepartner betet, dass er heilig und makellos ist, dann machen gewisse Dinge einem nicht mehr so viel aus, weil man diese Vision vor Augen hat. Und es ist so gut, wenn wir so füreinander beten, denn das ist ja unser Lebensziel. Unser Lebensziel ist, dass wir Erstlinge werden. Also sollten wir auch täglich füreinander beten, dass wir das schaffen und dass der Herr sein Werk in uns vollendet. Und das wurde mir einfach sehr kostbar, ja, nicht zu klein zu beten, nicht mit einer zu engen Sicht. Im Gebet nicht nur Probleme wegzubeten oder Lösungen herbeizubeten, sondern vor allem zu beten, dass der Herr sein Werk tun kann, dass er meine Frau heiligt, reinigt, alle Fleckenrunzel entfernt, bis sie heilig und makellos ist. Das ist wunderbar, mit so einer Sicht zu beten. Und dann steht er natürlich noch in der Mitte, indem er sie reinigte, durch das Wasserbad im Wort. Also Gebet ist eine Sache. Sicherlich die Grundlage. Aber wir können uns auch gegenseitig reinigen durch das Wasserbad im Wort, indem wir uns auch gegenseitig das Wort zusprechen, es gegenseitig vorlesen. Es ist wunderbar, ja. Und lasst uns da einfach auch die Sicht haben, gerade die von uns, die verheiratet sind oder Familie haben. Wir lesen das Wort nicht nur für uns selbst, für unsere eigene Reinigung, sondern wir sollen auch mit dieser Sicht für den anderen mit dem Wort umgehen. Ist doch wunderbar, so eine Sicht, oder? Wenn wir zu Hause sind und der eine liest dem anderen aus dem Wort vor, im Geist, im Glauben, ist wunderbar, diese Sicht zu haben. Jetzt reinige ich den anderen und natürlich auch mich selbst durch das Wasserbad im Wort. Mit dieser Vision, mit diesem Ziel vor Augen, dass wir heilig und makellos werden. Das ist wunderbar. Und in Bezug auf die Kinder, zweite Erfahrung, die ich teilen wollte, da war es so kostbar, als wir jetzt diese Familienkonferenz hatten. Da hatten wir ja auch mehrere Abende, wo wir praktisch zusammensaßen. Und ich war dem Herrn einfach so dankbar, weil wir haben in all den Jahren im Gemeindeleben nicht viele solcher Gemeinschaften gehabt, wo man sich wirklich mal praktisch austauscht, wie man es macht mit den Kindern und in der Familie. Und deswegen ist auch so eine Gemeinschaft, so eine Zurüstung wie heute Abend so wichtig und so sinnvoll und so wertvoll. Und ich habe auf dieser Familienkonferenz gemerkt, wow, es gibt so viel, was wir voneinander lernen können. Manchmal sind wir so ein bisschen religiös und denken, ja, alles, was ich wissen muss, wird mir der Herr direkt beibringen. Aber die Realität ist, der Herr benutzt oft die anderen Glieder in der Gemeinde. Der Herr benutzt die anderen Familien, die anderen Ehepaare, um mir, um uns zu zeigen, was wir wie machen können, was wir noch besser machen können. Deswegen lobt den Herrn auch heute Abend, es so gut voneinander zu lernen. Und bei der Familienkonferenz hat vor allem ein Punkt zu mir gesprochen in Bezug auf die Kinder, nämlich auch die Kinder morgens schon dem Wort Gottes auszusetzen. Und wir hatten diese Gewohnheit bisher nicht. Sie sind hier aufgestanden, haben schnell gefrühstückt, zack, zack, fertig machen und los. Und wir hatten schon mal kurz versucht, das irgendwie einzubauen, ihnen noch was aus dem Wort vorzulesen, aber irgendwie hat es nicht geklappt und haben wir gleich wieder aufgehört. Aber durch die Familienkonferenz und die Gemeinschaft, die wir an dem einen Abend hatten, zu hören, wie andere Familien das wirklich konstant machen, da dachte ich wirklich, okay, und jetzt möchte ich das auch etablieren und wirklich erkämpfen und nicht zu schnell aufgeben. Und dann haben wir angefangen, nach der Familienkonferenz uns morgens eine Viertelstunde zu nehmen, auch mit so einem Andachtsbuch für Kinder, was wir kennengelernt haben, was wirklich sehr gut ist. Und ich danke dem Herrn jetzt wirklich die ganze Zeit seitdem, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, konnten wir immer diese Zeit wahrnehmen. Und dazu lese ich nochmal 5. Mose 6, Vers 5 bis 7. Das war nämlich auch ein Sprechen des Herrn zu mir. 5. Mose 6, Vers 5 bis 7. In Vers 5 steht dieser bekannte Vers, den der Herr auch zitiert hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und mit dem Vers bete ich fast jeden Tag für meine Kinder. Also ich bete fast immer, wenn ich für sie bete, zuerst dafür, dass sie den Herrn, ihren Gott, lieben mit ganzem Herzen. Und dann geht's aber weiter. Und da hat mir der Herr gezeigt, was muss ich denn tun? Was kann ich denn tun außer Gebet, damit sie den Herrn lieben von ganzem Herzen? Und dann redet er nämlich vom Wort und sagt, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und es war wunderbar, weil der Herr mir durch die Verse gezeigt hat, zum einen, wie fördere ich die Liebe meiner Kinder zum Herrn? Indem ich mehr das Wort zu ihnen rede, ihnen vorlese, mit ihnen drüber Gemeinschaft habe. Es braucht wirklich das Wort Gottes. Und eine Sache wurde mir auch praktisch. Und es ist wunderbar, wenn der Herr in uns etwas anspricht, etwas berührt, möchte er immer auch, dass wir es umsetzen. Und gerade im Bereich Ehe, Familie. Es ist gut, wenn wir wirklich nicht nur jetzt Punkte mitnehmen, die uns ansprechen, sondern wirklich schauen, wie kann ich das in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Beziehung zu den Heiligen umsetzen. Und da habe ich hier nämlich gemerkt, okay, hier steht, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Okay, das mit dem Niederlegen, da hatten wir schon eine gute Gewohnheit, abends vor dem Schlafengehen mit den Kindern immer eine Zeit im Wort zu haben. Aber der Teil, wenn du aufstehst, der hat noch gefehlt. Und dann wirklich zu sagen, Herr, und vor allem diese wichtige Zeit am Morgen. Wir Erwachsene haben die Gewohnheit, eine Zeit mit dem Herrn zu haben, aber unsere Kinder lassen wir einfach ohne Wort zur Schule gehen. Das wurde mir dann wirklich so klar. Und es war wunderbar, das einfach wirklich zu ändern. Daher lobt den Herrn einfach diese zwei Erfahrungen zur Ermutigung. Der Herr spricht was zu uns und dann liegt es an uns, das umzusetzen und es ist so gesegnet. Aber auch, und das hatten wir heute Morgen kurz in V1, nicht ungeduldig zu werden, wenn jetzt nicht gleich die Frucht kommt. Also unsere Kinder sind jetzt nicht völlig andere Menschen, nur weil wir einen Monat lang morgens jetzt so eine Zeit hatten. Und die meiste Zeit morgens scheinen sie mir eher nicht so aufmerksam zu sein. Aber ich vertraue dem Herrn. Ich habe wirklich Vertrauen gewonnen in das Wort des Herrn. Wir hatten es heute Morgen in Jesaja 55. Das Wort des Herrn ist wie der Regen und der Schnee, der vom Himmel fällt, auf die Erde, sie bewässert, sie tränkt und irgendwann zum Grünen bringt und dann kommt Frucht hervor, sogar Speise für andere. Aber das heißt nicht, dass jeden Tag, wenn der Regen fällt, sofort die Frucht da ist. Das wünschte ich mir manchmal. Ja, ich wünschte, wir haben morgens eine Viertelstunde mit den Kindern im Wort und mittags kommen sie nach Hause mit vielen Erfahrungen, die sie mit dem Herrn gemacht haben. Ganz so war es noch nicht bisher. Aber das Wort des Herrn hat seine Wirkung und diesen Glauben sollen wir auch haben. Und das ist auch wichtig, ja, wenn wir füreinander beten im Glauben. Wenn wir das Wort zueinander reden, zueinander vorlesen, sei es zu Kindern, sei es zueinander, wirklich im Glauben und im Vertrauen, dass es seine Wirkung hat. Und dann zu seiner Zeit wird die Frucht auch kommen. Und so, ja, das waren zwei Dinge in Bezug auf Gebet und Wort, wo ich wirklich praktische Erfahrungen machen durfte, wie man in der Familie auch wirklich gucken kann, was können wir besser machen, wie können wir darin vorangehen. Und der Herr gibt wirklich den Segen dazu. Amen.
Amen. Ja, Amen. Gerade auch in einem Gemeindeleben, in dem es viele Versammlungen gibt, wie hier in Vaihingen, ist es wichtig, dass wir solche regelmäßigen Zeiten mit der Familie im Wort auch mit reinnehmen können. Ich bin da jetzt auch öfters im Gespräch mit den Geschwistern aus Heidelberg und Mannheim gewesen. Wir haben gesehen, dass ihre Kinder sich uns gegenüber immer sehr respektvoll und gut verhalten und wünschen uns das auch für unsere Familien und Kinder. Und ich habe sie einfach gefragt, wie macht ihr das? Wie erzieht ihr eure Kinder im Herrn? Und ein Bruder hat mir gesagt, wir nehmen jeden Morgen und jeden Abend eine Stunde Familiengebetszeit, wo sie zusammen im Wort lesen und beten. Und das hat mich schon beeindruckt. Aber ich musste mich auch fragen, wie kann ich das für mich umsetzen? Herr Clemens hat gesagt, wir sollen Dinge nicht nur hören, sondern auch in die Tat umsetzen. Und ich habe gemerkt, es ist bei uns nicht immer ganz so einfach, jeden Abend diese Stunde zu nehmen. Aber es braucht einfach auch Weisheit, wie der Herr uns hier leitet, sowohl für die Gemeinde und die Anliegen der Geschwister Sorge zu tragen, die Versammlungen zu tragen, aber auch die Zeiten zu haben, wo die Familie genährt und aufgebaut wird. Und der Herr wird uns auch die Weisheit geben. Er wird uns auch die Leitung geben, wie wir es machen. Aber besonders wenn jetzt zum Beispiel gartentechnisch sagt man, die Tomate ist ein Starkzehrer. Die braucht viele Nährstoffe aus dem Boden, damit sie gut wächst. Und was macht man bei Starkzehrern? Die bekommen Dünger. Die bekommen immer eine Portion extra Nährstoffe, damit sie gut wachsen. Und auch wenn im Gemeindeleben viel gezehrt wird und auch viel gefordert wird wegen vielen Versammlungen, dann brauchen wir da auch extra Portionen Zustrom und auch Zeiten, wo wir die Kinder mit reinnehmen, damit sie mitwachsen können. Geistlicher Dünger. Ja, und die erste Portion geistlicher Dünger wäre dieses Gebet füreinander. Und ich habe da dieses Outline jetzt rumgeschickt. Die ersten Verse, die allgemein über die Ehepaare und Familien gehen. Und heute soll wirklich der Fokus auf das Gebet sein. Ich habe das seit der Familienwoche jetzt gemacht. Ich habe mir diese Verse ausgedruckt und wenn ich morgens dann aufstehe, ich habe dann meinen Wecker jetzt 15 Minuten früher gestellt. Im Sommer geht das gut, weil dann ist draußen auch schon hell. Und habe dann da immer die 15 Minuten explizit genommen, um hier verschiedene Verse für meine Frau, für die Kinder zu beten. Und ich merke schon, das hat meinen Horizont, für was kann ich denn überhaupt beten, erweitert. Und ich habe da den ersten Punkt ganz allgemein genommen, Gebet für den Ehepartner, weil der ist sowohl. Dann kann der Mann für die Frau als auch die Frau für den Mann beten. Das sind allgemeine Dinge, die wir füreinander beten können. Und der erste Punkt ist, wir danken Gott für den Ehepartner. Und das finde ich wirklich was auch sehr Kostbares im Gebet, wenn wir so eine dankbare Haltung haben. Ich hatte da jetzt auf, ich war jetzt beim Georgenhof. Das Wochenende mit den Familien aus dem Kindergarten. Und da hat einer mir gesagt, er war früher in der Kirche, aber eine Sache, da hat er immer gedacht, da fehlt was. Und so hat er gemeint, man bittet immer nur und bittet, Herr, mach dies, Herr, und jetzt habe ich hier ein Problem und hier eine Sorge. Aber der Dank gegenüber Gott, um Gott groß zu machen, für wer er ist, für seine Größe, das kommt oft zu kurz. Und das habe ich gemerkt, das ist auch in meinem Gebet für meine Frau wichtig, dass ich mal anfange, dem Herrn für sie zu danken, dass er mir eine Frau gegeben hat. Eine liebe Frau und so viele wichtige und kostbare Eigenschaften in sie reingelegt hat. Und sie auch so eine treue und fleißige Gehilfin ist. Und wenn man mal anfängt, in diese dankbare Haltung zu kommen, dann findet man auf einmal ganz viele Dinge, wo man wirklich sagt, Herr, danke, dass du mir diese Frau geschenkt hast. Und dieses Danken für den anderen, das ist schon wie so eine heilsame Salbe. Das ist schon sehr heilsam. Dann, wie auch der Clemens bezeugt hat, dieses Kritisieren und was stört mich hier und da, das hat auf einmal gar nicht mehr so viel Raum. Und so fangen auch viele Gebete an, die wir in der Schrift sehen. In Kolosser 4, Vers 2, haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und der Philipper 4, Vers 6, die Bitten sollen wir mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Und auch das berühmte Gebet in Epheser 1 fängt mit Dank an. Ich lasse nicht ab, für euch zu danken. Das hat mich schon ermutigt, wirklich auch mal mit einem Dank für den Ehepartner anzufangen. Das ändert so viel an der Haltung, an der Wertschätzung für den anderen. Und gehe jetzt nicht auf jeden Punkt genau ein. Das könnt ihr dann auch selber für euch, wenn ihr möchtet, durchgehen. Für die Beziehung zu Gott. Ich denke, das ist schon was sehr Wichtiges, weil ich kann meine Frau nicht selber halten und tragen. Sie muss im Herrn verwurzelt sein. So stark bin ich nicht, dass ich alles selber tragen könnte. Aber wenn sie, und das sind die Verse da, verwurzelt und aufgebaut in ihm ist, dann hat sie einen festen Stand. Und das ist was, wo ich auch bete, dass auch meine Frau, die Hannah, dass sie wirklich einen festen Stand im Herrn selber hat. Und ich frage mich dann auch, was braucht es auch konkret für sie, damit sie diese Wurzeln haben kann, damit sie Beziehungszeit mit dem Herrn haben kann, wo sie tiefer in ihn hineingräbt, damit sie feststeht. Und gerade bei uns, vier Kinder in jungem Alter, das ist eine sehr versorgungsintensive Zeit. Die Kinder brauchen noch sehr viel direkt unsere Hilfe, Ansprache, liebevolle Versorgung. Da habe ich dann als konkrete Maßnahme gesagt, okay, ich sehe, Hanna, du brauchst manchmal Zeiten, wo du einfach so vor dem Herrn auch sein kannst, wo du bei ihm auftanken kannst. Und da haben wir jetzt geschaut, dass wir das am Freitagnachmittag etablieren können. Dann mache ich früher Schluss bei der Arbeit. Dann hat sie da noch ein, zwei Stunden bis zum Abendessen. Das ist natürlich nicht so viel, aber immerhin Anfang. Aber es braucht auf jeden Fall dieses verwurzelt zu sein und aufgebaut in ihm. Also so für die Beziehung zu Gott zu beten. Und dann Epheser 1, Vers 17, das ist schon so ein Gebet, wo ich gemerkt habe, das erweitert den Horizont. Das bleibt nicht irgendwie bei den kleinen Dingen des Alltags stecken. Und hier und da brauche ich Hilfe. Sondern Epheser 1, Vers 17 geht wirklich in die große Fülle, in die Vision. Dass man für den anderen betet. Dass er erfüllt wird, erleuchtete Augen des Herzens, den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes sieht, die überschwängliche Kraft. Hier geht's wirklich in die Weite. Und das finde ich schon auch sehr wichtig, dass wir, wenn wir für den Partner, wenn wir für die Kinder beten, dass wir dem Herrn viel zutrauen. Wir haben einen großen Gott, zu dem wir beten. Wir haben einen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und da auch wirklich die große Vision zu sehen im Gebet, wohin er uns bringen möchte. Die Bereitschaft für den Dienst, das Zeugnis in unserem Wirkungskreis, finde ich auch ein kostbares Anliegen. Ich habe das auch kürzlich mal mitgeteilt, mir ist es wichtig, dass die Menschen, die uns kennen, vom Herrn erfahren. Jetzt das Wochenende auf dem Georgenhof, das war schon ein guter Anfang. Es gab viele Gespräche über den Herrn, der Herr gab offene Türen. Aber auch wenn man morgens zusammen ist, was kommt heute? Der eine geht die Kinder wegbringen und sieht dort andere Eltern. Der andere geht vielleicht irgendwo anders hin. Und da auch füreinander zu beten, Herr, ich bete, dass mein Ehepartner dort, wo er ist, ein Zeugnis sein kann, dass das Licht dort scheint durch ihn. Und dann habe ich so ein paar Anliegen, die konkreter jetzt für den Ehemann selber sind, weil die eben im Wort auch speziell für den Mann geschrieben sind. In 1. Timotheus 3, die Eigenschaften, die der Aufseher haben soll. Er soll enthaltsam sein und besonnen, ordentlich, gastfreundlich und fähig zu lehren. Das sind alles Eigenschaften, das die Menschlichkeit des Herrn zeigt, den Charakter und die Reinheit. Und ich denke, das ist auch was wir speziell beten können für den anderen, dass der Herr hier im Charakter des anderen Gestalt gewinnt, dass er duldsam ist, nicht streitsüchtig und nicht geldliebend. Das Gleiche gibt es auch bei der Frau, aber da habe ich den Vers 11, der nämlich speziell die Frauen da anspricht. Die Frauen sollen ehrwürdig sein, nicht verleumderisch, enthaltsam und treu in allem. Denk, diese Verse können ebenso auch uns helfen, unseren Horizont, was wir für den anderen beten, was dann so Dinge sind, die wir in ihn da auch ins Dasein sprechen können, helfen. Für den Mann braucht er sicherlich viel Gebet, dass er der Familie gut vorsteht. Ich habe das in Vers 4 in 1. Timotheus 3 schon gelesen. Vers 12 für die Diakone steht es nochmal. Es sei ein Mann, sein Mann nur einer Frau, deren Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Ja, da bin ich schon dankbar für jedes Gebet meiner Frau, wenn sie da mit einsteht, dass ich wirklich dem Haus gut vorstehen kann und richtige und weise Entscheidungen treffe, das auch einschätzen kann, was können wir als Familie tragen, wo sind die Gebiete, wo wir investieren, wo wir uns reingeben möchten, der Familie gut vorzustehen und die Frau zu lieben wie Christus. Moment, da brauche ich auch viel Gebet, dass der Herr mich dazu befähigt, die Kinder zu erziehen im Herrn und verständnisvoll mit der Frau zusammenleben. Bei der Frau habe ich auch noch ein paar Dinge, das sind jetzt Dinge, die mehr für die Frau geschrieben sind. Sie braucht auch die Umwandlung in ihrer Seele, Gebet für den Charakter und die Reinheit. Und die Frau möchte auch natürlich schön sein. Und da habe ich noch, dass wir beten für ihre innere Schönheit. Weil alles Äußere hat wenig Wert, wenn das Innere nicht schön und dem Herrn entsprechend ist. Die äußere Schönheit vergeht auch, aber die innere, die bleibt und ist auch vor Gott sehr kostbar. Kann auch für sie beten, dass der Herr sie stärkt in aller Unterordnung, im Dienst, zu Hause, für die Kinder liebevoll sorgt. Steht in 1. Thessalonicher 2, wir sind in eurer Mitte mild gewesen, wie eine stillende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Die Mütter, die pflegen die Kinder so liebevoll und fürsorglich. Und auch für den Dienst braucht es viel Zustrom und auch Gebet. und tüchtig den Haushalt führen kann. Genau. Bei den Gebetsanliegen für die Kinder gibt es auch den Dank, für die Kinder zu danken, sie nicht irgendwie als Last zu sehen oder Einschränkung für meine Freiheit, sondern auch da sie dankend vor Gott bringen, sie sind Geschenk Gottes. Sind sogar diese wie so Pfeile im Köcher des Starken. Pfeile in der Hand eines Starken. Wirklich ein großes Geschenk vom Herrn. Und bei Ihnen geht es jetzt auch mehr so, dass Sie so zum Herrn finden und diese Beziehung zu ihm aufbauen. Sie beten für Ihre Errettung. Eine Schwester auf der Familienwoche hat auch gesagt, das müssen wir dem Herrn abgeben. Und es stimmt, Johannes 6, Vers 44 sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir das auch als Anliegen vor den Vater immer wieder bringen, dass er unsere Kinder zu sich zieht. Amen. Und auch das Wort hat die Kraft, sie zu überführen von Sünde. Wenn wir, wie es der Clemens gesagt hat, das Wort den Kindern viel mitgeben, sie im Wort wohnen lassen, baden im Wasserbad des Wortes, das Wort kann auch viel in ihnen innerlich wirken. Selbst wenn man nicht sofort die Wirkung sieht, es hat wirklich die Kraft. Die Schrift ist Nütze und sie ist zur Erziehung in der Gerechtigkeit und zur Zurechtweisung. Ein wichtiges Anliegen finde ich ist auch, dass die Kinder das Wort Gottes lieb gewinnen. Wie im Psalm 19. Jemand, der das Gesetz des Herrn so sehr zu schätzen gewusst hat, dass er am Ende sagt, es ist köstlicher als Gold und viel feines Gold. Das möchte ich auch, dass meine Kinder das Wort Gottes nicht nur als Gebote, die sie einschränken sehen, sondern dass sie es lieb gewinnen, dass sie merken, diese Worte dienen ihnen zum Leben. Sie sind gut für ihr Leben. Und dass sie Gott mehr gehorchen als Menschen, können wir schon für die Kinder beten. Sie sind schon öfters in solche Spannungsfelder. Was machen die Mitschüler? Was wird um mich herum gemacht? Wem gehorche ich jetzt? Ich habe vielleicht innerlich einen Gewissenskonflikt. Eigentlich weiß ich, das wäre richtig, so zu machen, die anderen machen so. Und da ist mein Gebet hier wie in Apostelgeschichte 5, die Jünger das so mutig gesagt haben zu dem obersten Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dass auch unsere Kinder mutig sind, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und dass er sie auch bewahrt vor dem Bösen. Es gibt schon viele böse Einflüsse in der Welt, die auch versuchen, auf sie abzufärben oder Einfluss zu nehmen. An Johannes 17, da sagt Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Amen. Die Bereitwilligkeit für den Dienst, Psalm 100. Dient dem Herrn mit Freuden. Ja, schon herrlich, wenn die Kinder mit Freuden auch in der Gemeinde, im Gotteshaus, schon anfangen mitzudienen. Das kann ich nur aus meinem Leben bezeugen, meine Frau kann es genauso bezeugen. Da, wo wir angefangen haben, im Haus des Herrn mitzudienen, wurde auch unser Glaubensleben ernsthafter. Und es ist auch manchmal sehr heilsam, wenn man selber in der Rolle des Dienenden steckt. Dann kann man deutlich besser nachvollziehen, wie das ist, wenn ein anderer dient. Und macht dann auch besser mit, weil man weiß, es ist ganz schön schwierig, wenn jemand quer treibt. Also eine Bereitwilligkeit auch schon da, Dienste mit anzupacken, mitzudienen. Das ist schon sehr gut. Die Freunde, absolut wichtiges Thema. Freunde sind Menschen, die viel Zeit mit den Kindern verbringen, die auch immer eine gewisse Auswirkung auf sie haben, eine Prägung. Und Psalm 1, Vers 1 sagt ja, wohl dem, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, noch auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist negativ. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder bei den Spöttern sitzen, sondern dass sie Freunde haben, die gottesfürchtig sind, die auch Lust am Gesetz des Herrn haben. Ein sehr wichtiges Gebetsanliegen. Ja, und schon für den zukünftigen Partner, vor allem da, wo die Kinder dann schon älter sind, kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen, sondern dass sie alle Partner finden, die den Herrn lieben und auch die gleiche Vision haben, die auch Zion vor Augen haben, die Gott dienen möchten mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all ihrer Kraft. Sehr wichtig. Ja, ich denke, ihr habt ja die Liste, ihr könnt sie auch selber nochmal mitnehmen, die Verse lesen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen im Gebet. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir teilen auf in die Breakout-Sessions. Ich mache einfach mal 6 Stück auf und ich schlage mal vor, Breakout Session 1 bis 3 können sich die Ehepaare austauschen, die eben schon konkret die Erfahrung haben, dass sie einen Ehepartner haben und für ihn beten. Und 4 bis 6 können sich auch dann die Singles einwählen und sich da auch nochmal austauschen über das, was sie gehört haben, was sie mitnehmen möchten. Ja. Ich mache so, dass man sich selber zuteilen kann in die Breakout-Session. Also ich teile euch nicht aktiv zu, sondern ich mache es einfach so, dass die Räume offen sind. Dann eine gute Gemeinschaft.